Ich glaube, wir haben heute ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht gegen meiner Meinung nach eine schlagbare finnische Mannschaft, keine Punkte geholt. Und ich glaube, das sollte so langsam unser Anspruch sein.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. 1-3 Auftaktniederlage gegen Finnland. Moritz Seider haben wir gerade gehört. Der Anspruch soll sein, auch gegen diese Mannschaften gewinnen zu können. Bernd Schwickerath ist mit dabei, war live in der Halle. Grüß dich erstmal.
Grüße, Herr Fetzer.
Und stimmst du Moritz Seider dazu, dass das der Anspruch sein sollte, solche Spiele gewinnen zu können oder zu gewinnen?
Also zu können auf jeden Fall. Also du gehst ja nicht aufs Eis und sagst, oh, hoffentlich verlieren wir heute nur 7-1. Nö, können auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob man es auch wirklich kann. Und gestern, glaube ich, waren die Finnen grundsätzlich schlagbar, aber es war trotzdem ein gerechtes Ergebnis.
Wir sind der Meinung, die starken Gegner sind eine Standortbestimmung. Wir wissen genau, wo wir stehen, wenn wir die starken Mannschaften bekommen. Finnland ist eine Mannschaft, die läuferisch und physisch sehr stark agiert. Wir auch haben läuferisch gut agiert, wir haben physisch gespielt. Also das ist natürlich erfreulich aus unserer Sicht, obwohl das Ergebnis natürlich nicht zu unseren Gunsten gefallen ist.
Ja, kann man so unterschreiben, was der Bundestrainer sagt. Läuferisch, kämpferisch war das absolut in Ordnung. Ich fand es halt offensiv ein bisschen mau, ehrlich gesagt. Und das vor allen Dingen, wo wir gleich drüber reden werden, natürlich in Überzahl. Wenn du 5 Überzahlspieler hast und am Ende noch den Torwart rausnimmst und deswegen quasi, was waren es, ungefähr 13 Minuten mit einem Mann mehr, also einem Feldspieler mehr auf dem Eis spielst. Da muss mehr rauskommen, als das, was rausgekommen ist. Aber auch bei 5-5 hat mir das offensiv nicht gefallen, muss ich sagen.
Fangen wir mit den Special Teams an, mit dem Powerplay. Ich halte mich ein bisschen zurück, weil ich gestern 3 andere Spiele kommentiert habe und nicht das Deutschlandspiel, einmal einzeln und einmal in der Konferenz. Aber ich habe natürlich die Tore gesehen und wir haben die auch natürlich eingespielt. Man muss auch sagen, klar, Finnland ist da effizienter und Deutschland macht die Tore nicht und unterm Strich ist der Special Teams Battle entscheidend. Aber wie Finnland diese Powerplay-Tore herausspielt, ist schon extra klasse. Also beim ersten Teräväinen, der gar nicht schaut in Richtung Lundell, so verkauft, als würde er schießen oder zum Tor spielen, dann in den hohen Slotten, das ist dann auch ein guter Schuss von Lundell. Und also ohne Witz, die Aktion von Barkov bei diesem zweiten Tor, das ist so ein Traum. Wenn du
das
weißt,
war ein Fußball-Move, ne?
Ja, wenn du weißt, du berührst die Scheibe nicht und bist zu 98% an diesem Tor beteiligt, das ist doch Weltklasse. Der hält den Schläger hoch, Fabio Wagners Schläger hoch, mit dem Rücken zum Mitspieler, zu Puljujärvi, weiß genau, der ist da, lässt den Pass durch die Beine durchgehen und Puljujärvi hat dann fast das leere Tor oder spitzer Winkel und haut den rein. Also das ist natürlich einfach auch Qualität. Das muss man auch sagen, ja.
Ja, wobei ich sagen muss, ich fand das erste Unterzahlspiel der Deutschen war mir ein Stück weit zu passiv. Also das ist ja schon bevor das Tor gefallen ist, standen die 4 Leute relativ eng ums eigene Tor rum am Slot und die Finnen durften sie außen rum spielen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, lass sie außen rum spielen, ist ja erstmal egal, solange sie nicht in den Slot reinkommen. Aber als dann der Pass von Teräväinen auf Lundell kam, stand der halt relativ frei und da hätte ich mir ein bisschen mehr Nähe zum Gegenspieler gewünscht. Aber natürlich, man darf jetzt auch nicht so tun, als hätten die da gestern, weiß ich nicht, gegen Spanien verloren oder sowas. Das war immerhin Finnland. Und natürlich kann da mal ein Tor fallen. Und das ist ja auch sogar gleich zweimal gefallen in Überzahl.
Wir werden uns nicht alleine auf Special Teams verlassen, um ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir mehr Scheiben zum Tor bringen mit Verkehr. Aber wir werden sicher auch nochmal unsere Überzahl anschauen, wie wir es anders machen können. Wobei, wir spielen ja gegen die Letten. Ja, die spielen anders Unterzahl, als die Finnen das tun. Aber das wird Marc und wir schauen das nochmal an.
Also natürlich immer wieder das Thema Special Teams und natürlich dann auf der anderen Seite auch das Powerplay der deutschen Mannschaft und die Frage an dich, da dann doch wieder ein Problem, dass Deutschland nicht einmal mit der kompletten Mannschaft gespielt hat und natürlich kannst du Special Teams trainieren, aber idealerweise, ich weiß, es geht einfach nicht, weil die DL so lange spielt und du die Spieler brauchst und weil du auch die NHL-Spieler mit wenig Training bekommst, aber ein Spiel mit den endgültigen Special Teams wäre schon nicht schlecht. Und andererseits kannst du jetzt auch sagen, Harry Kreis hat ja auch schon auf das Spiel gegen Lettland vorausgeblickt. Du hast ja jetzt dieses eine Spiel gehabt gegen Finnland, wo nicht jeder unbedingt mit einem Sieg rechnet, wo das jetzt ein völlig okayes Ergebnis ist, das 1-3. Und ja, hast da eben schon mal schauen können, passt das so oder musst du noch was umstellen? Lukas Reichel wird sehr wahrscheinlich mit dazukommen dann im Spiel gegen Lettland, dass noch ein Spieler mehr dann auch in Überzahl auf dem Eis sein wird.
Ja, und den brauchst du, glaube ich, auch, ne? Weil du hast ja gestern gemerkt, ja, wir haben von vornherein schon gesagt, diese Mannschaft hat jetzt nicht die Fülle an rein offensiv starken Stürmern. Es ist ja schon eine sehr defensiv starke Mannschaft, auch in der Offensive. Dann war natürlich die Debatte, musste man wirklich Bock dafür nach Hause schicken, dass Reichel kommt. Klar, jetzt kann man sagen, war ein 1-1 Wechsel. Man kann auf der anderen Seite aber auch sagen, ja, aber es fehlt ja eben an Leuten, die eher als Torjäger bekannt sind. Und von der anderen Kategorie hast du sehr, sehr viele bei. Jetzt nicht davon einen zurückschicken müssen. Hast du überhaupt allein schon 8 Stürmer, die Powerplay spielen können? Gestern hast du die nicht. Du hattest in der einen Überzahl ja 2 Verteidiger. Sei da an der blauen Linie und auf der linken Seite dann Gawanke. Ich meine, das ist jetzt nicht neu, ne? Gawanke ist ein Offensivverteidiger. Erinnern wir uns an die WM damals in Lettland, wo er auch das Tor so aus der Ovechkin-Position gemacht hat. Das kann der auch. Ich finde das jetzt nicht falsch, den da hinzustellen. Aber natürlich ist es schon auffällig, wenn du eigentlich nur 7 Stürmer hast, die im Powerplay spielen.
Ja, aber also das, ich würde sagen, diese Kombination Seider-Gawanke haben wir auch schon gesehen in der Nationalmannschaft, ist okay, total, weil Gawanke entweder schießen kann oder
gut passen kann, wie auch Samanski, genau, ne? Die eine Aktion.
Genau,
ne?
Das ist auch eine Möglichkeit. Also er kann da sowohl eben der Abschlussspieler sein, als auch ein zweiter Spielmacher auf der Verteidigerposition, auch noch als Rechtsschütze. Also das macht, gibt alles Sinn. Aber Bock dann vielleicht im anderen Powerplay als Direktschütze oder vielleicht mal Bock, den du reinstellen kannst und der den Pass vielleicht von Seider bekommt, wäre schon auf jeden Fall auch eine Idee gewesen. Es gab diese Chancen für Deutschland. Josh Samanski hatte 2, wir wollen ihn selber dazu hören, ja, was er in der Situation gedacht hatte, im Kopf hatte.
Das erste, guter Pass von Marc durch den Slot, war dann ein bisschen zu spät, weil ich einen Low Support gemacht habe. Der Leon hat mich super gefunden, war dann vielleicht nicht schnell genug im Spot. Und die zweite, nehme ich an, ist die, wo ich mich reingedreht habe. Ja, viel Zeit gehabt, versucht die Scheibe vielleicht ein bisschen höher zu bringen, hat nicht geklappt, aber ja, deswegen spielt man ja, nächstes Spiel fängt dann wieder von null an.
Samanski, der offensiv auffälligste bei Deutschland und ja, vielleicht gleich mal die Frage, erst an den Bundestrainer und an dich, was sind die Gedanken bei den Reihenzusammenstellungen, weil es kommt ja auch noch eben Lukas Reichel sehr wahrscheinlich zum zweiten Spiel dazu. Christian Künast hat gesagt, Reichel hat zu ihm wiederum gesagt, er braucht 2 Trainingseinheiten, bevor er spielt. Also das wäre dann natürlich dann gegeben, wenn es gegen Lettland geht am Sonntagabend. Mal schauen, ob er mit dabei ist. Aber wir wollen Harry Kreis hören zur Zusammenstellung der Reihen und sprechen dann über die Offensive und die fehlende Durchschlagskraft bei Deutschland.
Ich meine, wenn ich die Reihe mit Krämer, Kastner und Biederer sehe, die würde ich eher als Shutdown-Defensive-Reihe sehen. Und die anderen drei natürlich mit Mark oder mit Josh, die sind schon ein wenig offensiver ausgerichtet, auch Großteil im Powerplay. Und auch die dritte Reihe, die können alle Tore schießen. Die Tatsache, dass Alexander Ehl aufgerückt ist, ist auch die Tatsache, dass er lange mit Mark in Mannheim zusammengespielt hat. Ja.
Ja, du hast halt gesehen, ne? Er hat es halt so erklärt, warum Ehl da ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Ehl dann genau der ist, der rausgeht und da Reichel hinkommt. Aber ob so, ich weiß nicht, vielleicht stellt er auch komplett um. Aber was natürlich auffällig war, du hattest jetzt nicht so eine reine Offensivreihe, die dir das quasi Kohlen aus dem Feuer holen muss, offensiv. Vielleicht ist das auch was die aus Olympia gelernt haben, weil da gab es ja häufiger die Petaka-Schützle-Reihe, die natürlich dann eher für Offensive steht. Aber jetzt war es schon auffällig, guck mal, du hast in der ersten Reihe einen wir haben es ja in den 3 Gedanken auch geschrieben, in der zweiten Reihe hast du Eder, in der dritten Reihe hast du Tuomi und Leube ist jetzt auch, obwohl er ein Tor gemacht hat, ja auch kein reiner Offensivstürmer. Also du hast das schon ziemlich ausgeglichen gestaltet, ne, vom deutschen Trainerstab, dass du in jeder Reihe, selbst wenn das eine Reihe ist, die Tore schießen soll, auch einen zur Absicherung sein jetzt mal, oder eher so ein Arbeitertyp da hast. Und das ist halt die Frage, ob das ganze Turnier so sein will, ob das jetzt ohne Reichel erstmal so war.
Ja, aber das siehst du häufiger im Eishockey und dann muss man auch sagen, so ein Ehl zum Beispiel oder auch ein...
Kann auch Tore schießen,
genau, klar. Ja, und Samanski, Eder sind dann vielleicht sogar beide, die jeweils arbeiten und Tore schießen. Und also arbeiten, auch Tiffels arbeitet in dieser Reihe mit Eder und Samanski, klar. Aber also das Ding ist einfach
alle
so vielleicht arbeiten,
ein bisschen
mehr halt in Richtung Bande, vielleicht mal Scheiben ausgraben, zurückerobern, Forecheck, Dreieck vor dem Tor und so weiter. Und eigentlich ist das ja auch die klassische Zusammenstellung einer Reihe mit einem Spielmacher, einem Torjäger und einem, der dann vielleicht eher so, ja, eben die Drecksarbeit ein bisschen macht. Insofern finde ich das ganz gut und ich bin sehr gespannt, wo dann tatsächlich Lukas Reichel spielen wird. Nico Storm wird nicht kommen. Das wissen wir seit gestern. Vielleicht kannst du nochmal die Gründe erläutern, weil ihr ja auch mit Christian Kühners gesprochen habt.
Ja, Christian Kühners hat gesagt, dass er doch relativ schnell dann mit Nico Storm telefoniert hat, irgendwie ein paar Stunden nur nach dessen Ausscheiden. Und Nico Storm hätte dann gesagt, nee, es passt dieses Jahr einfach nicht. Also erstens sei die Enttäuschung doch relativ groß. Also die waren wohl sehr, sehr niedergeschlagen da in der Minnesota-Kabine, weil die wohl wirklich damit gerechnet hatten, ganz weit kommen zu können. Auch nicht unberechtigterweise, meiner Meinung nach, weil wenn man gesehen hat, wie die bisher gespielt haben, wie die Dallas in der ersten Runde rausgeholt haben, da hätte durchaus mehr möglich sein können. Klar, Colorado ist das absolute Top-Team der Liga, das ist nicht so einfach, aber sie hatten dran geglaubt und das hat ihn dann, glaube ich, schon sehr, sehr getroffen und die ganze Mannschaft. Und die zweite Sache war, er habe halt dieses Jahr eine Bandscheiben-OP gehabt. Und jetzt hat der Verein ihm wohl gesagt, mach doch lieber mal eine Pause. Und er denkt sich dann auch, ich muss nach jedem Spiel irgendwie eine besondere Behandlung machen zum Physio nochmal. Deshalb ist die Pause jetzt gar nicht so schlecht, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Nico Storm geht jetzt auch schon wieder in sein letztes Vertragsjahr rein. Und da will er sich natürlich optimal vorbereiten. Der Mann ist 31, der will noch länger NHL spielen. Also will er sich jetzt im Sommer komplett darauf vorbereiten, auf dieses letzte Jahr, um dann eventuell nochmal einen Anschlussvertrag zu bekommen.
Ja, also Reichel wohl gegen Lettland mit dabei. Nico Storm nicht. Also die Mannschaft steht jetzt so und schauen wir ein bisschen auf das Positive auch. Das Tor von Loibl war schön herausgespielt, schön kombiniert und ein toller Schuss. Also das war auf jeden Fall positiv, auch dass Deutschland lang mitgehalten hat. Und was natürlich auch noch positiv war, war die Leistung von Philipp Grubauer.
Ja, noch richtig. Ich war jetzt auch schon ein bisschen raus. Ich spiele gegen die USA. War mein erstes Spiel seit 4-5 Wochen wieder. Von daher war es halt ein guter Start persönlich. Die Jungs haben es für mich leicht gemacht, dass ich die Scheiben sehe, haben unglaublich viele auch geblockt und das ist genau richtig, das brauchen wir. Wir kämpfen füreinander und das müssen wir gleich beim nächsten Spiel machen.
Ja, kann man so unterschreiben, würde ich sagen. Also natürlich in Unterzahl, wir haben ja schon drüber gesprochen, da gab es halt dann zweimal wirklich Riesenchancen. Und es gab ja auch mal, Manninen hatte, glaube ich, allein zwei Alleingänge oder sowas. Aber insgesamt
finde ich... Barkov in Unterzahl auch mal, genau.
Aber ich fand, insgesamt hat die deutsche Mannschaft jetzt wirklich nicht viel zugelassen, sei es bei 5 gegen 5 oder sogar in Unterzahl. Das sah schon wirklich gut aus. Deswegen würde ich nicht sagen, dass man hier von einem generellen strukturellen Problem sprechen kann, dass da irgendwie was taktisch nicht passt und irgendwie der Gegner immer auf dieselbe Art und Weise zu Chancen gekommen ist. Weil dann würde man ja sagen, okay, da müsste man nachjustieren. Das fand ich eigentlich gar nicht. Klar gab Chancen, aber die lagen dann meiner Meinung nach eher an so individuellen Puckverlusten, wo jetzt kein Trainer der Welt was machen kann. Gerade Kai Wissmann in Überzahl wieder, ich habe schon so ein bisschen gescherzt, auf der Pressetribüne, oh, der hat seine Olympiaform mitgebracht. Also das war schon echt schwach. Der hat in einem Überzahlspiel, in einem Wechsel dreimal den Puck verloren. Danach ist er ja dann auch direkt raus und dann kam ja im nächsten Wechsel, das war ja diese 4 Minuten Überzahl, wo er dann hätte nochmal wieder draufkommen können. Aber dann hat Leon Hüttl dann da gespielt. Also haben die Trainer auch erkannt, okay, Wissmann, lassen wir jetzt erstmal raus in Überzahl. Aber um auf Grubauer zurückzukommen, er hatte schon was zu tun, aber ist jetzt auch nicht komplett unter Beschuss genommen worden. Und wenn er gefragt war, war er eigentlich immer da. Gut, klar, er hat 3 Gegentore kassiert, aber ich finde, es hätten mehr sein können. Und die hat er alle verhindert und ich finde, das war eine richtig starke Leistung von Philipp Grubauer.
Ja, und einmal hat er Hilfe bekommen von Moritz Seider, der Ersatz-Goalie sozusagen.
Das war wieder so schön, ne? Also ihr kennt das ja mittlerweile, also hier gibt es einen riesengroßen Videowürfel in der Halle. Das heißt, man könnte das Spiel da quasi wie so im Kino gucken. Und als die Szene dann war, haben natürlich die Leute schon so, oh krass, aber dann wurde die Szene noch bestimmt 3-4 Mal noch im Videowürfel wiederholt und die ganze Halle saß da so gebannt, alle, wow, was ist denn hier los? Also das war wirklich ein absolutes Highlight, muss ich sagen. Also eine großartige Aktion von Seider, wer es nicht gesehen hat, also Grubauer ist quasi geschlagen, liegt am Eis, der Puck trudelt so Richtung Torlinie und dann dreht er sich blitzschnell um die eigene Achse und macht so eine Art Hechtsprung und kratzt den Puck dann von der Linie, also wirklich die Defensivaktion des Turniers und wie ich in meinem kurzen Text für die Frankfurter Allgemeine auch schon geschrieben habe, das Turnier war 1 Stunde alt und seinen Platz im Highlight-Video des Turniers hatte Seider damit schon sicher, also diese Szene werden wir das ganze Turnier über auch sehen und wahrscheinlich die nächsten Jahre auch sehen, sensationelle Aktion.
Moritz Seider auf dem Eis mit der Rettungsaktion und hier bei uns jetzt mit dem Ausblick auf das Spiel gegen Lettland.
Ich glaube trotzdem, da war sehr, sehr viel Positives heute dabei. Ich glaube, man muss mit der mit genau den gleichen Start wieder erwischen, einfach dominant auftreten und in dem nächsten Spiel läuft es ein bisschen anders, denke ich, was auch so die Spielverhältnisse angeht. Ich glaube, wir wollen einfach dominant auftreten, von Anfang an das Spiel dominieren und dann mit 3 Punkten nach Hause gehen.
Also damit rechne ich auch, wenn du genauso auftrittst wie gegen Finnland, dann ist da auf jeden Fall gut was möglich. Und ich fand auch gut, dass er nochmal den Start angesprochen hat, weil ich fand, bis zum 1-0 da in Überzahl, das war ja immerhin die 9. Minute, hatten die Finnen am Anfang auch nichts. Es ist nicht so, als wären die direkt aufs Eis gekommen und hätten die Deutschen an die Wand gespielt, dann die Strafe provoziert, 3 Torchancen gehabt und dann ein Tor gemacht. Sondern eigentlich war das ziemlich ausgeglichen. Die Deutschen haben die Finnen echt gut vom eigenen Tor weggehalten. Aber dann gerade dieser eine Move, Kastner nimmt den Schläger zu Hilfe, dann ist ein Foul, Strafzeit und dann fällt halt das Tor. Aber bis dahin sah es richtig, richtig gut aus. Und also zumindest defensiv, offensiv kam halt wie gesagt zu wenig. Aber ich finde, die haben echt gut gestanden hinten und waren gut in der Struktur. Und wenn du so gegen Lettland spielst, dass du zumindest mal die Struktur richtig passt, wirst du nicht hinten viel zulassen. Und dann kommst du automatisch, weil die Letten natürlich nicht die defensive Qualität haben, die die Finnen mitbringen, dann kommst du auch selber zu mehr Chancen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, das war jetzt auch das erste Spiel für die deutsche Mannschaft, ne? Also die müssen sich auch erst noch ein bisschen einspielen.
Ja, und aber ich glaube, das wird das Wichtige sein, dass du so eben auch gegen die Letten spielst von der Struktur her. Natürlich offensiv nochmal neue Schippe draufpacken. Special Teams müssen besser sein.
Ja, oder 2.
Genau, aber du solltest jetzt nicht irgendwie sagen, okay, Lettland ist ein ganz anderer Gegner, wir treten jetzt ganz anders auf. Denn also ich finde von der Spielweise her, noch einmal von dem, was ich gesehen habe, aber von der Konsequenz in den Zweikämpfen und von der Spielweise her, war das schon das, was Deutschland spielen sollte, auf einem etwas höheren Niveau vielleicht nochmal in der Konsequenz und in der Chancenverwertung. Aber grundsätzlich war das ein guter erster Auftritt.
Ja, defensiv fand ich. Also offensiv war ich wirklich nicht einverstanden damit, weil denen haben auch ein bisschen die Ideen gefehlt. Ne? Also es gab auch so eine Phase, jetzt nicht nur in Überzahl, wo die teilweise gar nicht mehr in die Zone reingekommen sind, weil sie halt im Aufbau nicht gut gespielt haben, sondern es war auch teilweise so, was machen wir denn jetzt? Kommen wir schaufeln das Ding einfach nur so irgendwie hinten raus. Du hattest ja so wie gar keine Zone-Time. Ne? Also du hast ja sehr, sehr wenig Statistiken hier, was mich ja jedes Jahr ärgert. Also auf dem Videowürfel ist ohne Ende Kram eingeblendet. Also jeder Schuss mit irgendwie einer KMA-Anzahl und dann sind da Expected Goals und dann von jedem Spieler eine Heatmap und sowas. Es gibt ja die ganzen Daten, aber wir kriegen sie halt nicht zur Verfügung gestellt. Aber was wir natürlich zur Verfügung gestellt bekommen, ist die Shotmap. Und nach dem zweiten Drittel hatte Deutschland genau 2 Schüsse aus dem Slot in 40 Minuten und davon waren 10 Minuten Überzahl und beide Schüsse waren auch in Überzahl. Das heißt, bei 5 gegen 5 ist die deutsche Mannschaft nicht einmal vernünftig vorne reingekommen, hat sich festgesetzt und Chancen erarbeitet und das geht halt nicht, das muss halt viel besser werden.
Wird es wohl auch gegen Lettland Sonntag 20.20 Uhr, vielleicht auch ein Vorteil, dass die Letten Back-to-Back spielen, die spielen nämlich heute, also am Samstag, Auftaktspiel gegen die Schweiz auch noch, gegen einen starken Gegner, die sich auch relativ viel vorgenommen hat für dieses zweite Gruppenspiel, also heute Abend Lettland gegen die Schweiz und dann morgen Abend Lettland gegen Deutschland. Wir sprechen drüber, wir schreiben drüber, da vielleicht nochmal ein Hinweis. Ich habe gesagt, per E-Mail gehen die Links zu den 3 Gedanken und zu den Sonderpodcasts raus. Das funktioniert jetzt noch nicht, weil das Crowdfunding noch nicht ganz abgeschlossen ist, also weil wir unser Finanzierungsziel noch nicht erreicht haben. Deswegen sind die Podcasts und jetzt auch die 3 Gedanken, die schon geschrieben sind, über Start Next an euch gegangen. Also ihr habt alle, wenn ihr unterstützt habt, einen Start Next Account und da kriegt ihr den Link zugeschickt und da könnt ihr dann die 3 Gedanken lesen. Überraschenderweise geht es um Grobauer, um die mangelnde Durchschlagskraft und um die Special Teams, also das, was wir jetzt auch besprochen haben. Aber das Ganze noch einmal in Schriftform und wie gesagt, zu jedem Spiel der deutschen Mannschaft die 3 Gedanken. Supporten könnt ihr weiterhin über startnext.com/WM-2026 und lang dauert es ja nicht mehr, bis wir das Finanzierungsziel erreicht
haben. Ja, danke euch. Vielen Dank nochmal dafür.
Gehen wir mal weg vom Sportlichen. Ganz kurz, wie ist so die Stimmung jetzt gewesen in der Halle? Du hast ja dann auch beim Abendspiel, wo die Schweizer dann da sind, warst du noch mit dabei und hast das Spiel gesehen. Da war dann schon ordentlich was los, ne, abends.
Boah, also wir haben gestern mal so überlegt im Kollegenkreis, wenn wir das mit vergangenen Weltmeisterschaften vergleichen. Also wir fanden es alle ein bisschen mau. Also während Deutschland-Finnland war teilweise überhaupt keine Stimmung, obwohl die Halle voll war. Also es waren auch relativ wenig deutsche Fans da. Es waren auch nicht so viele finnische Fans da. Die Sache ist natürlich, ich gehe davon aus, dass die Organisatoren hier am Anfang erstmal Tagestickets verkauft haben, weil auch beim Deutschland-Finnland-Spiel waren 3/4 der Leute in Schweizer Trikots auf der Tribüne und dass die dann keine Stimmung machen, verstehe ich jetzt auch. Das war jetzt ein bisschen schade. Beim Schweiz-Spiel abends war es etwas besser, natürlich, weil auch relativ früh das 1-0 direkt gefallen ist. Es hat nicht lange gedauert, bis das 2-0 gefallen ist. Dann wurde es ein bisschen besser. Da gab es natürlich diese klassischen Fangesänge, die sie so haben. Aber So richtig wild war es jetzt nicht. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass die Preise hoch sind und dass dann eher so ein älteres, wohlhabendes Publikum da ist. Jetzt nicht unbedingt viele jüngere Leute, die Bock haben, Stimmung zu machen. Also ne, ich denke da schon mal an die Fußball-WM in ein paar Wochen. Das wird bestimmt auch richtig geil stimmungstechnisch. Aber eine Eishockey-WM ist ja eigentlich mal ein bisschen anders. Aber man kann es jetzt null vergleichen mit dem, was vor 2 Jahren in Prag war oder in Ostrava, wo da irgendwie 5.000 Polen und 5.000 Slowaken oder sowas waren. Also stimmungsmäßig muss ich sagen, ist noch ganz gut Luft nach oben. Aber ich glaube, es ist ja genau wie bei den Mannschaften, auch die Fans müssen erstmal reinkommen. Und gerade bei den Schweizern hast du auch wirklich gemerkt, wie viel Druck da drauf ist, dass die Leute auch nicht ganz wussten, was passiert jetzt hier, wie ist diese Mannschaft drauf, kann die sich quasi von dieser ganzen Fischernummer befreien, von diesem ganzen Druck, von der Heim-WM. Und ich glaube, da waren alle so ein bisschen nervös und durch den Sieg gestern dann gegen die USA ist auch ein bisschen was abgefallen.
Okay, dann war das nicht nur mein Eindruck auf dem Kopfhörer, weil ich hatte ja die beiden Spiele in der Konferenz, Tschechien-Dänemark und Schweiz gegen die USA, und ich dachte immer, wenn es zu Tschechien-Dänemark ist, ist es anders abgemischt oder so, weil da war auf einmal die Tschechen alle hüpfen und richtig.
Die Halle ist auch geiler in Fribourg, genau. Muss man sagen. Ja, also ich meine, ich finde die gar nicht so schlecht, die Halle, aber die ist schon ziemlich so ein bisschen brutalistisch. Ne? Wir haben gestern auch so rumgescherzt, so, man merkt, dass Lenin mal in Zürich gelebt hat. Also die sieht so ein bisschen nach Ostblock aus, ehrlich gesagt, die Halle. Und auch so riesen Betonwände an den Seiten hinter den Toren. Vielleicht ist da die Stimmung einfach nicht so aufgekommen. Wobei die Schweizer Spieler ja nachher total begeistert waren. Ne? Also André Ghetto hat ja sogar im Interview nachher noch gesagt, das war eine bessere Stimmung als bei ZSC-Heimspielen und sowas. Ne? Weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Von den sportlichen Leistungen her gab es die Siege, die ja in einem Spiel auf jeden Fall erwartet waren, mit Tschechien, die die Dänen geschlagen haben, und dann am Abend eben die Schweizer mit dem Sieg gegen die USA. Ich finde, da war von der Intensität, das war schon von den Spielen, die ich gesehen habe, das mit der meisten Intensität.
Also ja, es hat direkt gerumpelt ab der letzten Sekunde.
Genau, ja.
Und auch nach dem Spiel, ne? Also in der letzten Sekunde, also quasi nach der Sirene, da sind ja auch fast die Fäuste geflogen. Also da war schon ja von beiden Seiten viel Druck drauf. Die jungen Amerikaner wollten was beweisen und die Schweizer müssen natürlich hier sich selbst im Publikum und allen anderen was beweisen. Also das war schon giftig teilweise.
Ja, frühe Führung für die Schweiz, nach 2 Minuten Pius Suter in der Reihe mit André Ghetto und Malgin, der dann nachstochert und per Nachschuss trifft, und dann André Ghetto nach Vorarbeit von Suter und Malgin, also wieder diese Reihe mit dem 2-0.
Ja, aber absoluter Torwartfehler.
Genau, da sah Wall überhaupt nicht gut aus, ist durchgerutscht, dann hat im dritten Drittel Alex Steves verkürzt, auch ein schöner Schuss aus der Drehung, und Ken Jäger dann mit dem Abfälscher zum 3-1.
Nein, nicht Abfälscher, weißt du, in der Schweiz heißt der Ablenker.
Der Ablenker. Ablenker.
Der Ablenker gemacht.
Der Ablenker, ja. Und ganz ehrlich, Cennoni, dieser eine Fanghandsave wieder gegen Max Plant, wo er erst schaut er rechts vorbei am Gegenspieler, geht schon in den Butterfly und muss dann aber noch ein bisschen korrigieren nach links. Die Fanghand geht dann auch so nach hinten, also er ist dann auch so in der überstreckten Rücken, aber wie der wieder gehalten hat, Leonardo Cennoni, unfassbar. Also schließt er gleich an die letzte Weltmeisterschaft an, wo er ja nur ein Gegentor kassiert hat in den 3 K.O.-Spielen, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, sensationell. Also auch absolut.
Ja, super Typ auch.
Ja, also finde ich auch keine Worte für den, weil also in dem Alter dann auch noch so eine Konstanz zu haben, es ist einfach faszinierend. Leonardo Cennoni, mittlerweile 38 Jahre alt, aber die klare Nummer 1 der Schweizer.
Ja, zu Recht auch. Und ist auch jeder Publikumsliebling. Ne? Der ist ja dann noch zum Spieler des Spiels gewählt worden. Da ist die Halle doch mal richtig durchgedreht. Gut, die wäre wahrscheinlich bei jedem anderen Namen auch durchgedreht, wenn du gewinnst und dann Spieler des Spiels. Aber Cennoni, zu dem haben die Leute hier wirklich ein ganz besonderes Verhältnis. Weil er halt so, auch so ein lässiger Kerl ist. Ne? Der ist halt auf dem Eis natürlich schon voll fokussiert und alles. Aber wenn du nachher mit ihm sprichst, ne, der hat auch immer mal einen Spruch drauf und lächelt. Und einfach ein sehr, sehr sympathischer Typ.
Das andere Spiel am Abend, ein 4-1, noch ganz kurz zu den Schweizern, sie haben es jetzt eben ohne große, zumindest offensive Beteiligung von Romagnosi, von Nico Hischier, von Meier, von Niederreiter. Niederreiter spielt eher sogar eine Art Checking-Line, also mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt im Turnier, aber das ist jetzt eher so die dritte Reihe, in der spielt, aber es hat funktioniert für die Schweizer. Und im anderen Spiel, die Tschechen 4-1 gegen Dänemark, super losgelegt, 12-1 Schüsse im ersten Drittel, geiles Tor von Kubalik, wie er den da reinzimmert, dann Vuženilek mit dem zweiten, dann sind die Dänen ein bisschen aufgekommen, haben auch mehr Schüsse abgegeben, im zweiten Drittel keine Tore. Hinten raus dann Cervenka per Nachschuss. Natürlich trifft er auch wieder der 40-jährige
Mikkel Ager. Wobei, den hätte ich auch noch gemacht, bin ich ehrlich mit.
Ja, wenn du da stehst, ja. Und wenn du da hinfährst,
hätte ich ja.
Aber ja, genau. Ja, gestanden wärst du da hingefahren.
Ja, gestanden. Das ganze Spiel hätte ich da
gestanden. Das ist dann abseits, wenn du da die ganze Zeit stehen bleibst.
Stimmt, ärgerlich. Ich muss mir ein neues Konzept überlegen.
Mikkel Ager hat getroffen für die Dänen, noch so ein bisschen Hoffnung, wobei das eher der Ehrentreffer war. Und dann Maciej Blimmel mit dem Treffer ins leere Tor. Was mich tatsächlich fasziniert hat, war, dass Joachim Blick Eckfeld schon auf dem Eis war. Am Mittwochabend.
Krass,
oder? Am Mittwoch, ja. Ich habe tatsächlich, also ich habe sogar einmal in der Live-Übertragung nochmal kurz erzählt, weil ich gar nicht glauben konnte, dass der tatsächlich schon in Line-Up war. Mittwochabend Meister mit Tapperer Tampere und Freitagabend dann schon bei der Weltmeisterschaft für Dänemark.
Auch bitte, da konnte er gar nicht richtig die Meisterschaft mitfeiern, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass in Finnland dann schon rund gehen kann bei so einer Meisterschaft. Ja. So, wir müssen aber so über das erste Spiel reden. Es gab ja noch Kanada gegen Schweden. Das Topspiel der Gruppe B. 5-3 geht's für Kanada aus. Und skandalös, sowohl Crosby als auch Celebrini ohne Scorerpunkt. Was ist denn da los?
Also die haben schon ordentlich angefangen im ersten Drittel, haben dann teilweise auch mal wirklich die Schweden so ein bisschen schwindelig gespielt, in einer Reihe zusammen mit Mark Scheifele, der sich auch denkt, ach, geil, das ist der beste Job der Weltmeisterschaft an der Seite von Celebrini und Crosby. Aber muss auch sagen, dass die beiden dann so ein bisschen untergetaucht sind im weiteren Spielverlauf. Trotzdem haben natürlich die Kanadier Qualität, wenn wir uns allein die Torschützen anschauen. Tavares hat das erst gemacht, O'Reilly das zweite, dann Holloway, Brown und Cousins, dann waren es eher so Spieler wie eben Connor Brown, wie ein Porter Matone, der 2 Assists hatte, wie ein Fraser Minton. Also da haben die Kanadier dann auch ihre Tiefe demonstriert. Und ja, wollen wir noch kurz auf die Kanadier schauen oder darf ich schon über die Schweden schwärmen?
Ja, ich wollte nur einen Satz sagen, also ist immer das große Thema bei Kanada in den letzten Jahren, was ist im Tor los? Also selbst bei so einer WM sieht man ja einen deutlichen Qualitätsunterschied zwischen Stürmern und in dem Fall auch Verteidigern und Verhältnis zum Tor. Jetzt ist Jack Reeves im Tor, also der Mann von Columbus, der aber eigentlich auch erst jetzt seine richtige volle NHL-Saison gespielt hat, immerhin 55 Spiele dieses Jahr gemacht.
Das allererste Turnier für Kanada.
Genau, vergangenes Jahr waren es noch 11, da war er noch eher in der AHL unterwegs in Cleveland. Jetzt ist er natürlich fest NHL-Torwart und ja, ist auf jeden Fall ein solider Mann, aber sah auch nicht bei jedem Gegentor gut aus, ne?
Nee, hat ein paar richtig geile Saves auch wieder ausgepackt, aber dann so dieser Schuss vor allem.
Der eine war überragend, der so auch mit dem Arm, also war so ein bisschen ähnlich wie Genoni, ne? Der Schuss kam so von außen, dann hält er den da mit dem langen Arm, ne? Passt, der war richtig gut, ne?
Passt von Ivar Stenberg auf Lucas Raymond und jetzt darf ich, glaube ich, anfangen. Ich schaue mir das Line-Up an und die erste Reihe heißt halt einfach Viggo Björk, 18, der jüngste Spieler, der jemals für Schweden bei einer Weltmeisterschaft aufgelaufen ist, ist Center der ersten Reihe an der Seite von Ivar Stenberg, 18, und Lucas Raymond, natürlich dann auch noch ein absolut kreativer Spieler, ist der dritte in dieser Reihe. Also die Schweden konsequent, auch im Powerplay haben sie die geschickt, Samuel Lamati immer wieder auch für die offensiven Bullies gebracht. Also das macht schon Bock. Die haben das Spiel gegen Kanada verloren. Die werden vielleicht noch weitere Spiele verlieren. Die sind vielleicht dann jetzt mit dieser jungen Mannschaft auch nicht unbedingt der heißeste Goldmedaillenkandidat und vielleicht klappt es auch nicht mit einer Medaille wie in den letzten beiden Jahren. Aber also das ist einfach geil. Jack Berglund war auch auffällig, der ist erst 20. Ja, da sind Spieler einfach jetzt in wichtigen Rollen, die sind U20-Weltmeister noch geworden im Winter. Und die bringt er halt einfach in der ersten Reihe. Und das ist cool.
Ja, absolut. Und ich glaube auch mit den Schweden ist grundsätzlich zu rechnen, ne? Weil ich fand, am ersten Drittel haben sie ein Stück weit gebraucht, um reinzukommen gegen die Kanadier, ne? Aber ich fand gerade im zweiten Drittel haben sie echt auch verdient ausgeglichen. Also da wäre auch mehr möglich gewesen. Als die Kanadier das 3-2 gemacht haben, kam das so ein bisschen aus dem Nichts. Ich fand, das war dann nicht so ein Spiel, was automatisch wieder in die kanadische Richtung hätte kippen müssen.
Nee, aber ich finde gerade so Oliver Ekman-Larsson, der Kapitän, auch schon 11. Weltmeisterschaft, enorm erfahren. Der hat so ein paar Situationen gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, wo fährt jetzt dahin eigentlich für ein NHL? Untypisch. Also es waren tatsächlich dann wirklich die jungen Spieler, die da richtig Gas gegeben haben. Jakob Larsson das erste Tor gemacht, Lucas Raymond dann eben vorbereitet von...
Wobei, den kann er auch halten, ne?
Ja.
War ein schöner Schuss, ist lange Eck, aber freie Sicht und... war ich nicht ganz so zufrieden mit, muss ich sagen.
Und Ekholm, da mit dem letzten Treffer haben wir schon angesprochen, aber noch einmal, diese schwedische Mannschaft wird, glaube ich, richtig viel Spaß machen bei diesem
Spiel. Glaube ich auch,
ja. Das ist unser Blick auf den ersten WM-Tag. Jetzt genießen wir das Wochenende, sind ja einige Spiele mit dabei und dann gibt es das zweite Spiel von Deutschland gegen Lettland und natürlich auch nach dieser Partie dann wieder Rückblick aufs Wochenende der Weltmeisterschaft und speziell natürlich der Blick auf die deutsche Mannschaft und die drei Gedanken. Dankeschön an Bernd Schwickerath und
Dankeschön, Christoph Fetzer.
Zürich. Und jetzt noch ein Ablenker und dann wieder in die Halle, würde ich sagen. So ist das.